Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin, ich arbeite im Online-Marketing der Hochschule und bisher haben wir uns im Podcast so hauptsächlich damit auseinandergesetzt, wie das eigentlich funktioniert, dass man Studium und Job vereint, dass man Studium und Leistungssport vereint. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute auch nochmal einen Schritt weitergehen können, denn irgendwann ist das Studium ja auch mal vorbei. Und wenn man vorher Studium und Sport vereinen musste, dann ist es ja vielleicht so, dass man Leistungssportler oder Leistungssportlerin ist und das auch natürlich nach dem Studium noch weitermacht. Dann geht das Leben weiter, es geht vielleicht auch in Richtung Familienplanung und das ist ja gerade für Leistungssportlerinnen ein Thema, das sehr, sehr viel Einfluss auf die sportliche Karriere nehmen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ein bisschen über das Thema Leistungssport und Muttersein sprechen können mit Mama und Triathletin Daniela Pleimel und mit Dr. Susanne Weber. Hallo ihr zwei.
Hallo und vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast.
Ebenso.
Dann könnt ihr euch gerne einmal kurz vorstellen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was sollten die denn über euch wissen?
Ja, ich bin Daniela, bin 36, habe zwei Kinder, bin aktuell auch schwanger. Bis der Podcast hier online geht, ist das, glaube ich, auch offiziell, in Anführungsstrichen. Genau, und bin seit 14 Jahren Profiathletin, habe also eigentlich die ganze Profikarriere, ja, mein Sohn ist jetzt gerade 14 geworden, die in Anführungsstrichen Doppelbelastung gehabt. Deswegen, ja, habt ihr euch, glaube ich, an mich gewandt zu dem Thema, weil ich da vielleicht ein bisschen was zu erzählen kann. Und da hatte ich dann Dr. Susanne Weber ins Spiel gebracht, bei der ich mal, ja, Anfang meiner Karriere ein paar Jahre in Behandlung war und die auch sehr viel dazu, glaube ich, beitragen kann.
Und sich auch gerne jetzt einmal vorstellen darf.
Sehr gerne. Ja, ich freue mich auch, dass ich an diesem Podcast gestalten darf. Freue mich auf die Art, Daniela wieder über den Weg zu laufen. Gratulation zum Schwanger geworden sein. Als Topathletin gar nicht immer das Leichteste. Ich bin Frauenärztin schon seit 2000. Und selber auch Triathletin, auch weiter aktiv, bin auch lange nicht auf dem Niveau von manch anderen und habe die Gynäkologie mit Sportmedizin kombiniert. Das war gar kein so einfacher Weg. Ich habe eine sportmedizinische Zusatzausbildung, eine Ausbildung an der Uni gemacht in Heidelberg, ein Jahr lang im Olympiastützpunkt und davor auch noch ein Jahr Orthopädie. Und alle haben das damals noch belächelt. Das war 2011, 12, 13, jeweils ungefähr ein Jahr. Und meine Überzeugung ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, diese beiden Fächer zu kombinieren, weil man Sportlerinnen und insbesondere Leistungssportlerinnen meiner Überzeugung nach nicht vernünftig gynäkologisch betreuen kann und auch eigentlich sportmedizinisch nicht vernünftig betreuen kann, wenn man nicht Basics in der Gynäkologie hat. Und sobald es ein bisschen kompliziert wird, finde ich, braucht es gynäkologische Fachärzte, die sich darum kümmern können. Die Datenlage zu allem ist noch gar nicht so groß, aber jemand, der das, also der aus dem Fach kommt, hat natürlich einen viel genaueren Blick auf bestimmte Zusammenhänge, die manchmal in die Augen springen und manchmal nur schwierig erkennbar werden. Und außerdem brenne ich für dieses Thema, weil ich finde es einfach unheimlich wichtig. Ich bin im Moment nicht an der Uni, sondern habe eine Spezialsprechstunde für Athletinnen in einer Praxis, in der ich mich einmiete. Das ist nicht meine eigene Praxis und bin jetzt zunehmend auch als Expertin, wenn man das so sagen kann, an größeren Studien mit beteiligt, die über das Bundesinstitut für Sportwissenschaften gehen. Und da gibt es gerade eine neue Expertise, Schwangerschaft und Spitzensport. Da läuft im Moment einiges und ich versuche da alles, was ich mitbringe, an Wissen und Erfahrung mit einzubringen.
Vielen, vielen Dank. Daniela, von meiner Seite aus auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und dann können wir eigentlich an der Stelle auch schon direkt starten, denn Muttersein fängt ja nicht erst an, wenn das Kind auf der Welt ist, sondern das fängt ja eigentlich mit der Schwangerschaft schon an. Wie sieht denn dein Training jetzt gerade aus, wo du wieder schwanger bist?
Also im Vergleich zu meinem normalen Trainingsalltag schon sehr, sehr reduziert, einfach weil, ja, man doch sehr, sehr müde ist. Ich hatte am Anfang ziemlich mit Übelkeit zu tun und ja, auch so ein bisschen natürlich die nächsten Wettkämpfe jetzt dann doch etwas in die weitere Ferne gerückt sind. Also ich trainiere noch nach einem Trainingsplan und auch mit Struktur, aber ja, schon sehr, sehr reduziert. Also irgendwas zwischen 10 und 12 Stunden die Woche, also etwa die Hälfte von meinem normalen, jetzt einfach nur zeitlichen Trainingsumfang, von der Intensität einfach angepasst an Tagesform, nenne ich es jetzt mal, weil man da, ja, ich glaube, auch nochmal deutlich mehr in sich reinhorcht. Also ich bin jetzt im zweiten Trimester und da geht mir schon auf jeden Fall besser als am Anfang. Also ich glaube, da helfen auch dann die Erfahrungen von den beiden anderen Schwangerschaften und gleichzeitig ist es aber, ja, ist irgendwie jeder Tag anders und man hört dann immer wieder aufs Neue in sich hinein. Es gibt tatsächlich auch recht wenig, deswegen finde ich es auch spannend, jetzt hier eine Expertin mit dabei zu haben. Ich glaube, man gibt einfach wenig oder nicht so gerne Ratschläge, weil es natürlich eine ganz individuelle Situation und Geschichte ist, wie es einem dann auch geht, um kein Risiko einzugehen. Und ja, das finde ich aber teilweise dann auch schwierig, weil man natürlich, also man arbeitet dann mit seinem Körpergefühl, was ja schön ist, aber sich wahrscheinlich eher weniger traut, als man vielleicht könnte. Klar ist eine Schwangerschaft auch jetzt nicht die Zeit für Leistungssport oder Leistungsentwicklung, aber es ist eben für mich auch der Beruf und ich möchte nach der Schwangerschaft auch zurück in den Profisport und natürlich steht die Gesundheit nicht nur von mir, sondern auch von dem Baby an oberster Stelle, aber auch ja, die Mischung zu finden, durchaus das noch als Training zu bezeichnen oder eben ja auch sich zuzutrauen, trotzdem Dinge zu machen oder vielleicht sogar, die man sogar machen sollte. Also in der letzten Schwangerschaft wurde mir von Krafttraining abgeraten. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Fehler. Also ich glaube, dass man da fast bis zum Ende ganz viel machen kann und auch die Zeit danach entsprechend vorbereiten kann. Und da geht es gar nicht nur um Leistungssport, sondern auch um die Geburt, um alles danach wieder besser aufzubauen. Jetzt hatte ich schon mehrere Themen wahrscheinlich hier reingebracht, aber ja, es gibt sehr, sehr wenig, wie nenne ich es am besten, medizinischen Rat, generell Ratschläge für diese Zeit. Ja.
Ja, Susanne, was sagst du dazu? Kannst du vielleicht auch kurz noch erzählen oder erklären, was passiert so im Körper während der Schwangerschaft und worauf sollte man dann als Sportlerin oder Leistungssportlerin insbesondere dann Rücksicht nehmen?
Ich sortiere es mal so ein bisschen. Zum Ersten, die Daniela hat die allerwichtigsten Dinge eigentlich schon alle in dem, was sie gesagt hat, eingebaut. Ganz wichtig, Körpergefühl. Und Athletinnen haben, also was Belastungssteuerung angeht, Athletinnen haben ja eh meist schon ein relativ gutes Körpergefühl. Also kann man nur hoffen. Jemand, der auf dem Level angekommen ist, hat das wahrscheinlich, sonst wäre er nicht mehr gesund oder da nicht angekommen. Und schon gar nicht jemand, der auch Schwangerschaften hat einbauen können. Für eine werdende Mutter ist sicher das Gespür für den eigenen Körper, das, was ganz oben drüber stehen muss. Gleichzeitig, und das ist extrem wichtig zu sagen, sind allgemeine Empfehlungen wahnsinnig schwierig. Aus Gynäkologensicht wird sich keiner aus dem Fenster lehnen und bestimmte Belastungsgrenzen hart formulieren, weil es dazu keine Datenlage gibt. Und im Endeffekt steht man natürlich als Arzt, ihr kennt die Lage von irgendwelchen Prozessen, man würde mit einem Fuß im Gefängnis stehen, wenn man einer Schwangeren einen Rat gibt, mit einer Zahl fixiert und dann ist irgendwas mit dem Kind. Es muss immer, auch mal aus meiner Überzeugung, darum gehen, das, was man weiß, so weiterzugeben an eine möglichst informierte Athletin, die auch ja, intelligent genug ist, das umzusetzen, dass sie selber ein Gefühl dafür gibt, wie sie sich in einem Korridor, den man nennen kann, für verschiedene Belastungen, also sowohl Trainingsbelastung im Triathlon als auch andere Sportarten, vielleicht nicht gerade Fallschirmspringen, das ist logisch, aber dass man einen Korridor vorgibt als Arzt, Ärztin, innerhalb derer die Athletin ihren Weg finden kann. Das ist, denke ich, das, was wir leisten können, was aber eigentlich auch nur wieder die leisten können, die sich in beiden Fächern vernünftig auskennen. Die Vorgaben literaturmäßig dazu sind extrem dünn. Jetzt möchte ich kurz was aufgreifen, was du gerade am Ende gesagt hast, gerade Thema Krafttraining. Es gibt zunehmend auch ein paar Veröffentlichungen, das sind meistens Case Studies oder Sportlerinnen, die das an sich selber ausprobiert haben, die Krafttraining weiterhin fortgeführt haben. Und da spricht sehr viel dafür, dass das möglich ist. Immer zu beachten ist, dass man keine extreme intraabdominale Drucksteigerung hervorruft, wie wenn man zum Beispiel einen Druckausgleich machen würde. Das ist sowas, wie man es rekonstruieren kann. Also bei irgendwelchen Dingen in Lage immer den Winkel anheben. Also nicht in flacher Rückenlage irgendwelche Bankdrückaktionen, sondern dann geneigt. Aber das ist jetzt extrem praktisch schon. Wichtig, im ersten Trimenon finden extrem hohe Veränderungen im weiblichen Körper schon statt. Da sieht man von der Schwangerschaft noch nicht viel. Im Ultraschall ist irgendwie so ein kleiner Punkt, irgendwann mit Herzschlag, aber nicht viel mehr. Aber in den ersten Wochen verändert sich im Kreislaufsystem der Schwangeren wahnsinnig viel. Also ohne jetzt alle Daten da einzubauen, aber das Blutvolumen steigt ziemlich schnell an, die Herzbelastung steigt an, die kardiale Auswurflastung steigt an. Und das ist so eine Zahl, die beeindruckend ist. 75% der Veränderung des Schlagvolumens sind Ende des ersten Trimesters schon erreicht. Und das geht deutlich nach oben. In Klammern, das ist natürlich was, was für Ausdauertraining im zweiten Trimester, wenn man sich gut fühlt, auch absolut nutzbar ist. Weil das Herz, das hat ganz schön viel drauf. Umgekehrt muss es natürlich diese myokardiale Kontraktilität, sage ich mal. Also die muss auch die Power dafür haben, das umsetzen zu können. Aber das ist so eine Zahl, die wirklich aufregend ist, kann man schon fast sagen, was da in den ersten Wochen passiert, ohne dass man viel sieht und ohne dass man das mit der Schwangerschaft so wahrnimmt, wie der Körper es selbst schon wahrnimmt. Das hat mit veränderter Hormonlage zu tun, damit, dass das Blutvolumen natürlich zunimmt. Insgesamt ist es etwa 1 Liter mehr in der Schwangerschaft.
Hört sich jetzt ja so an, als würde der Körper sowieso dann schon Leistungssport quasi betreiben, ohne dass die Sportler wirklich aktiv sind in dem Moment, so wie du das beschreibst. Wie lange sollte man denn Sport machen in der Schwangerschaft? Gibt es da auch eine Zahl? So eine Deadline, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, irgendwie 2 Wochen vor ET geht gar nichts mehr? Oder wie sieht das aus?
Nö, eine klare Vorgabe, bis wann man was machen darf, gibt es nicht. Ein paar Sachen kann man sich mit gesundem Menschenverstand erklären. Also Joggen bis in den Kreissaal zur Geburt ist sicher das Ungünstigste, was man machen kann von diesen Standardsportarten. Gefährliche Sportarten, Körperkontaktsportarten. Ich habe gerade eine Profifußballerin, die schwanger ist, zur Beratung. Das ist eine heikle Geschichte, weil wenn Fremdeinwirkung noch eine Rolle spielt, ist es eigentlich immer schwierig. Also bis zu welchem Zeitpunkt kann man was machen? Schwierig zu sagen. Klare Vorgaben gibt es nicht, abgesehen von dem, was ich gerade gestriffen habe und was mich auf den Abweg gebracht hat. Bestimmte Sportarten schließen sich logischerweise aus. Andere sind zu bestimmten Zeiten einfach nicht mehr vernünftig umsetzbar. Aber um zu denen zu gehen, die eigentlich machbar sind. Man kann als Schwimmerin natürlich wirklich fast bis zur Geburt schwimmen. Also grundsätzlich schwimmen von der Intensität ist nochmal eine andere Frage. Aber in dem Medium Wasser kann man sich eigentlich auch noch bis zum Geburtstermin bewegen, wenn man nicht dazu neigt, Scheideninfektionen zu bekommen oder irgendwelche klare Kontraindikationen nicht vorhanden sind, dann geht Schwimmen locker bis zum Termin. Das ist überhaupt keine Frage. Lauftraining ist schwierig, Stichwort Beckenboden. Das kann sich auch jeder vorstellen. Das ist eine Belastung auch auf einem trainierten Beckenboden. Und auch wenn man versucht, gegenzusteuern mit muskulärer Anspannung, die Strukturen einfach durch die axiale Belastung sehr ungünstig ist. Ich kenne aber Läuferinnen, also eine privat und ein bisschen beruflich, also wenn man der das Laufen verbieten kann man eh nichts, aber wenn die sich zurückgehalten hätte mit dem Laufen, so wie es vielleicht eigentlich medizinisch sinnvoll gewesen wäre, wäre die so unglücklich geworden. Und die ist sehr, sehr lange noch sehr viel gelaufen und ihr geht's gut und dem Kind auch. Da ist die Bandbreite extrem groß und viele Dinge kann man natürlich immer erst retrospektiv beurteilen, entweder wenn irgendwas passiert ist. Die Gefahr, dass dem Kind was passiert, ist glücklicherweise in den meisten Fällen, würde ich sagen, relativ gering. Also das, was man von Sportlerinnen weiß, die sich in der Schwangerschaft belastet haben, habe ich noch nie kommuniziert bekommen, dass es fürs Kind wirklich irgendeine Gefahr gab. Es gibt Methoden, das zu untersuchen. Und wenn eine Leistungssportlerin gut begleitet wird von ihrem Frauenarzt, ihrer Frauenärztin, dann kann man natürlich Dinge untersuchen, die man im Blick behalten kann und sollte. Und da sind die wichtigen Sachen, die man für die Sicherheit des Kindes braucht. Wie entwickelt sich das Kind? Ist die Größenentwicklung gesund und entlang der Perzentilen, die gelten, also die Standardwerte? Ist die Stabilität des Muttermundes gegeben? Das ist was extrem Wichtiges. Und wenn das Kind alt genug ist, dass man die Herzfrequenz aufnimmt, Schwangere kennen das, CTG-Schreiben, nimmt auf quasi die Herzfrequenzvarianz, das kennt jede Sportlerin, des Kindes in Utero. Und man kann über die Veränderungen der Herzfrequenz beim Kind Rückschlüsse auf dessen aktuellen Zustand ableiten. Man kann da nicht alles sehen, aber es gibt Kriterien, die einen beurteilen lassen, ob alles soweit im grünen Bereich ist oder ob es irgendwelche Probleme gibt. Das ist nichts, wo man genau sagen kann, jetzt gibt es das oder jenes Problem, vor allem nicht früh in der Schwangerschaft. Eigentlich ist die Auswertung nah an der Geburt nur gesichert, aber es gibt einem Informationen. Und wenn man als Schwangere unsicher ist nach einem Training und sich so das Gefühl hat, oh, irgendwie ist mit dem Kind komisch, es bewegt sich zum Beispiel deutlich weniger, als ich es gewohnt bin, und man hat einen Frauenarzt, wo man auch nach dem Training direkt hingehen kann und zum Beispiel ein CTG zu schreiben, dann ist schon ziemlich gut. Plus Ultraschall ist noch besser. Das, was in der engmaschigen Betreuung wichtig wäre.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort mit der engmaschigen Betreuung. Ist das so, dass Leistungssportlerinnen auch öfter dann den Gynäkologen aufsuchen während der Schwangerschaft, als das jemand anders macht? Oder wie sieht das aus? Daniela, vielleicht kannst du auch aus deiner Erfahrung noch kurz dann erzählen, ob das bei dir irgendwie öfter der Fall war oder ja, wie das gelaufen ist.
Also jetzt nicht aufgrund meiner sportlichen Aktivität. Wie oft im Vergleich zu anderen, ist auch schwer zu sagen, aber ich denke relativ die normalen Termine, und ich hatte mehr Ultraschalluntersuchungen, also hat ja oft was mit versicherungstechnischen Gründen zu tun. Als Privatversicherte, da kommt man dann in den Genuss, das eigentlich jedes Mal sehen zu können, was tatsächlich auch immer schön war. Das wurde halt jedes Mal oder wird jedes Mal ein Ultraschall gemacht, und es gibt dann schon immer auch nochmal ein besseres Gefühl, wenn man weiß, wie geht's dem Baby. Und ja, also die letzten Schwangerschaften, wie es jetzt wird, weiß ich natürlich noch nicht, aber würde ich sagen, im normalen Rahmen. Also waren auch keine Komplikationen. Aber jetzt auch nicht so, dass ich nach jedem Training zur Frauenärztin gehe und überprüfen, ablassen, wie geht's dem Baby. Also das ist, glaube ich, auch schwierig, außer man hat vielleicht ja den Gynäkologen dann direkt im Haushalt. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie das umsetzbar sein sollte. Ich wollte vorhin noch sagen, zum Thema Herzfrequenz ist bei mir zum Beispiel ganz interessant, dass die eher deutlich runtergeht. Man liest oder hört immer viel, dass ja, man einen viel, viel höheren Puls hat. Das kann ich zum Beispiel gar nicht bestätigen. Also vielleicht bin ich da eine Ausnahme, aber bei mir ist es eher so, dass vielleicht, das ist jetzt eine sehr eigene Theorie, aber vielleicht kann Susanne dazu ja gleich noch was sagen, wie als wollte das parasympathische System mich warnen oder runterfahren, also dass ich eher ja auch vom Blutdruck her sehr, sehr niedrig bin, auch normalerweise schon, und gar nicht so in die Bereiche kommen würde, selbst wenn ich mich jetzt belasten wollen würde. Also es gibt ja auch Athletinnen, die sogar noch Wettkämpfe machen während der Schwangerschaft, das würde körperlich gar nicht in Frage kommen, weil ich mich überhaupt nicht ja in diese Bereiche, die es dafür bräuchte, einkommen würde. Oder ich könnte jetzt auch kein hochintensives Training machen. Also ich glaube, es ist wie so eine Art Selbstschutz des Körpers, würde ich es beschreiben. Und jetzt habe ich da wahrscheinlich auch ein ganz gutes Körpergefühl. Aber fände ich jetzt spannend, was Susanne dazu sagt.
Super wichtiges Thema mit der Herzfrequenz. Eine kurze Rückfrage. Ist deine Ruheherzfrequenz so wie vor der Schwangerschaft oder ist auch die niedriger oder vielleicht doch ein bisschen höher?
Die ist wahrscheinlich so 4-5 Schläge höher, aber angepasst. Ich würde sagen, ja, wie wenn ich vielleicht aus der Saisonpause gehe, dann ist ja auch, also ich bin auch da sonst eher so bei 35 bis 37 und jetzt ist es irgendwo im niedrigen 40er Bereich wahrscheinlich. Das wäre nach der Saisonpause auch etwa vergleichbar. Ja.
Weil was du gerade beschreibst, auf der einen Seite war auch meine erste Idee, da gibt es keine Studien dazu, also insbesondere nicht an Menschen, vielleicht Schafe oder so. Schafe sind manchmal Gegenstand von Schwangerschaftsstudien, also das war jetzt kein Witz. Aber meine erste Idee ist auch parasympathische Downregulierung. Dann wäre interessant zu wissen, wenn du deine Herzfrequenzvarianz über die Zeit beobachtet hast, die könnte dann logischerweise eher höher sein als sonst, was für eine ganz gute Ausgeglichenheit des Systems sprechen würde. Wenn du mir das noch kurz beantwortest und dann gehe ich in die
Tatsächlich. Ist also tatsächlich etwas höher. Das habe ich jetzt eher so interpretiert, dass ich halt auch, ja, dass sie sonst eher vielleicht auch niedriger ist, weil ich natürlich mehr trainiere oder eine ja, deutlich höhere Gesamtbelastung fahre oder seltener erholt bin, sagen wir es so. Also das habe ich jetzt eher dahingehend interpretiert, kann aber natürlich auch falsch sein.
Ich teile die Antwort mal, weil zur Herzfrequenzvarianz würde ich gerne auch was sagen, aber erst nochmal zu grundsätzlicher Belastbarkeit und Herzfrequenz. Dass du dich nicht Richtung Maximalpuls ausbelasten kannst, ist, wie gesagt, da gibt es auch nicht keine vernünftigen Studien darüber, die das eins zu eins erklären bei Schwangerschaft im Leistungssport, wo man das nachlesen könnte, aber jetzt nur von der Logik her. Dass du dich nicht voll ausbelasten kannst und nicht in deinen Maximalpuls kommst für eine anaerobe Leistungsfähigkeit, ist passend. Das ginge vielleicht noch in der ganz frühen Schwangerschaft, in den allerersten Wochen, wenn man es noch gar nicht weiß, aber dann schaltet der Körper um. Stell dir vor, der muss jetzt sicher schon etwa einen Liter mehr oder fast schon einen Liter mehr Blut transportieren und die Herzfrequenz bei dem zusätzlichen Schlagvolumen und dem Druck, den dieses zusätzliche Volumen macht, auf diese hohe Frequenz zu bringen, ist brutal viel. Und das war auch noch eine Antwort vor eine Frage ganz, ganz vorhin. Frühe Schwangerschaft oder Schwangerschaft überhaupt ist an sich tatsächlich für den Körper Hochleistungssport. Eine Nichtsportlerin, deren Schwangerschaft man mal über die Art analysieren wollte, das ist 9 Monate lang Training und Ausbildung von Belastungsresilienz, von allem Möglichen. Ich finde das eh einen netten Ansatz zu sagen, eine Schwangerschaft ist eine sportliche Sache für den Körper, im guten Sinne jetzt. Zurück zu deiner Herzfrequenz. Was du beschrieben hast, finde ich typisch für eine Leistungssportlerin. Andererseits weiß man, bei den Nichtsportlerinnen ist eigentlich klassisch die Ruheherzfrequenz. Ich meine, keine Nichtsportlerin hat eine Ruheherzfrequenz von unter 40, aber wenn jemand eine von 65, 70 hat, dann ist die schnell bei 80 oder sogar noch ein bisschen mehr in der Allgemeinbevölkerung, in der Schwangerschaft, ohne das jetzt zu den Schwangerschaftswochen zu korrelieren. Aber zum einen liegt das an einer Nichttrainiertheit des Herzens, zum anderen oft auch daran, dass viele Frauen eine leichte Blutarmut in der Schwangerschaft haben, zum einen durch den Verdünnungseffekt, zum anderen einfach durch manchmal auch einen Eisenmangel, das heißt zu wenig rote Blutkörperchen und dann steigt die Herzfrequenz logischerweise an, weil sie die Sauerstoffträger ja an den Ort des Geschehens bringen muss. Das sind in der Allgemeinbevölkerung die Hauptgründe. Aber es ist typisch, dass Frauen später in der Schwangerschaft, nicht in den ersten 4 Wochen, 10, 20 Schläge über ihren normalen Herzfrequenzen liegen.
Dazu ganz kurz, also ich habe es noch nicht versucht und werde es auch nicht versuchen, den Maximalpuls zu erreichen oder mich auszubelasten, sondern um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, also wenn ich jetzt 2 Stunden Grundlagenbereich fahre auf dem Rad, dann sind vielleicht ja die Wattwerte jetzt auch etwas niedriger als normalerweise, aber im Verhältnis ist also sowohl von den Zahlen als auch von meinem Körpergefühl würde ich immer sagen, ich bin jetzt gerade unterwegs bei Puls 120, 125 vielleicht und ich komme aber kaum über 100. Also ich habe im Schnitt, wenn ich 2 Stunden im Moment Grundlagenbereich fahre und auch bin auch wirklich von der subjektiven Anstrengung her 2 Stunden Grundlage gefahren oder auch die Wattwerte stimmen in etwa oder sind, wie gesagt, vielleicht minimal drunter als jetzt, wenn ich normalerweise ja in meinem normalen Trainingszustand bin und bin im Durchschnitt bei 100 bis 105. Also das ist schon sehr, sehr extrem und halt, glaube ich, auch sehr extrem in die andere Richtung. Also es ging mir jetzt gar nicht um die Ausbelastung, sondern wirklich so dieses ganz normale Grundlagentraining, was man ja wirklich lange machen kann oder was ich in allen Schwangerschaften bisher ja bis zum Ende gut machen konnte. Aber einfach das Gefühl habe, dass der Körper einfach sich selber so bremst oder runter reguliert oder mir sagt, er möchte jetzt gerade gar nicht mehr als das leisten. So.
Du beschreibst quasi in dem, was du berichtest, genau das, was abläuft. Für deinen Körper scheint das optimal zu sein und es ist natürlich beeindruckend, wenn jemand so gut im Grundlagenbereich trainieren kann. Und du hast auch was erwähnt, was sich für Sportler, insbesondere für Ausdauersportlerinnen und Triathletinnen besonders gut eignet, ist Rad. Nicht immer im Straßenverkehr, aber wenn man es auf der Rolle zu Hause in irgendeiner Form oder einem Standfahrrad macht, ist es sicherer als Straßenverkehr, deswegen die Erwähnung. Aber also tatsächlich, wenn du keine Sportlerin wärst und ich dich nicht kennen würde, würde ich bei so einer niedrigen Herzfrequenz auch in einer lockeren Belastung einer Nichtsportlerin raten, bitte lass mal ein Herzecho machen. Also ohne da jetzt Dramen an die Wand zu malen, aber das wäre schon extrem, extrem ungewöhnlich. Und da müsste man natürlich auch sicher gehen, bei dir ist es sicher kein Problem, denn du fühlst dich dabei ja gut und kennst deinen Körper. Aber ich fände das bei einer Nicht-Sportlerin irgendwie beunruhigend, wenn die Herzfrequenz so niedrig ist. Ich würde nachschauen. Ich würde sie zu einem Herzecho schicken und vielleicht mal auch, man kann bei Kardiologen Belastungs-EKGs machen, die nicht in die Ausbelastung gehen, um sicherzugehen, dass da trotzdem alles in Ordnung ist. Bei dir würde ich mir da keine Sorgen machen. Und wenn du neugierig bist, könntest du natürlich mal überlegen, ob du, wenn es einen Kardiologen in der Nähe gibt oder einen Sportmediziner, der das mitgeht, mal bewusst wie eine Leistungsdiagnostik, nicht bis zum Umkippen, aber auf dem Rad mal anzutesten, wenn sich's gut anfühlt, wie weit der Puls raufgeht, unter Bedingungen, wo du sofort abbrechen kannst. Das wäre interessant, aber es ist natürlich nichts, was man jetzt der Allgemeinbevölkerung empfehlen kann. Ich finde sowas spannend.
Ja, also wir sind ja jetzt ja sehr, sehr, sehr ins Detail gegangen, aber es ist, richtig, glaube ich, ein Beispiel, was halt zeigt, wie individuell das Ganze ist. Also ich gehe einmal im Jahr und lasse ich mich medizinisch komplett durchchecken. Nicht nur, weil ich Profisportlerin bin, sondern weil ich das generell empfehlen würde. Also das kurz dazu. Also ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt ein Problem ist, sondern ich wollte damit sagen, dass es so individuell ist. Und ja, dass es deshalb ja auch so schwierig ist, Ratschläge, Tipps oder eben Studien oder überhaupt schriftlich irgendwas zu finden. Selbst wenn man danach sucht, gibt es einfach ganz, ganz wenig. Und mir ist klar, dass Berufssportlerinnen, die sowieso, also da ist die Anzahl natürlich noch mal geringer und dann etwas zu finden, was mir dann auch noch helfen würde in dem Moment. Also es ist sowieso immer ein ständiges Ausprobieren und Arbeiten mit dem Körpergefühl. Und es ist ja auch spannend und eine spannende Reise. Und ich möchte es gar nicht so negativ klingen lassen, aber das macht es natürlich schwierig, weil ich halt auch denke, dass trotzdem viele Leistungssportlerinnen oder auch Hobbyathletinnen früher oder später vielleicht in die Situation kommen und einfach gerne ein paar Tipps dazu hätten. Und ich bekomme auch ganz viele Nachrichten und Fragen, was kann ich denn, wie lange kann ich laufen? Und das ist natürlich, also das kann man ja gar nicht beantworten. Das ist sicherlich der falsche Moment, mit dem Laufen anzufangen, wenn man vorher nicht gelaufen ist, könnte man sagen. Und gleichzeitig kann man aber auch, also ich bin in Schwangerschaft 1 nur bis Woche 16 gelaufen, Schwangerschaft 2 bis Woche 30. Also natürlich hat es nichts mit meinem normalen Lauftraining zu tun, aber trotzdem immer noch Bereiche, wo man sagen würde, das ist noch sportliches Laufen. Und fragt man 10 Frauen oder auch 10 Ärzte und wahrscheinlich sagen 9, auf keinen Fall solltest du so lange laufen. Oder auch Hebammen, die einem dann sagen, ja, ein Jahr lang nach Geburt ist das Laufen nichts. Also das so zu verallgemeinern, finde ich auch ganz schwierig. Also mal in die andere Richtung gesprochen, weil das ja auch Angst macht und ganz viele Frauen dann auch viel zu spät erst anfangen, sich zu belasten, was sie viel, viel früher machen könnten, wo wir einfach vom körperlichen her, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Berufssportlerin bin, sondern einfach viel mehr aushalten können und auch ja uns belasten müssen, um überhaupt wieder so stark werden zu können. Und natürlich wird man immer erst wissen, es war zu viel, wenn eine Verletzung kommt oder wenn Schmerzen da sind, aber zwischen Verletzung und Katastrophe ist ja auch ein langer, langer Weg. Also man kann ja reagieren zwischendrin und man muss halt immer wieder, man geht viele Schritte vor, noch mehr zurück, und um wieder einen vorwärts machen zu können. Also es ist nicht leicht, aber ich glaube, dass man grundsätzlich eher deutlich weniger macht, als möglich wäre. Also falls es vorhin nicht ganz richtig rüberkam.
Es ist wichtig, das soll nicht stehen bleiben, als Schwangerin Angst machen. Du hast, glaube ich, vollkommen recht. Tendenziell belastet man, wenn man jetzt nicht 3 vorwärts, 4 zurück die Methode, also so und so viele Schritte vorwärts, dann wieder extrem rückrudert, wenn man das nicht übertreibt, wird man sich sicher so herantasten an die Belastung. Aber das, was wir jetzt besprochen haben, spiegelt eigentlich zum großen Teil des Dilemmas wieder, in dem die Ärzte und die Athletinnen sind. Es gibt keine klaren Guidelines. Also man kann sich ein paar Eckpunkte erarbeiten und auch erlesen. Ich will das kurz erwähnen. Es gibt vom IOC ein Paper zu Pregnancy and Sports, und zwar sowohl Leistungssportlerinnen als auch Recreational Athletes. Da kann man sich ein paar Sachen durchlesen, und das Neueste ist von 2017. Da sind die klarsten Fakten zusammengefasst. Aber auch das ist nicht kein Leitfaden. Und die Idee, einen Algorithmus zu entwickeln, an dem sich jeder auch ohne individuelles Fachwissen einfach am Algorithmus entlang orientiert. Ich habe das gemacht, dann passiert das und jetzt mache ich das. Das wird es, glaube ich, bezogen auf Schwangerschaft und Leistungssport nie, nie, nie geben. Und cool wäre es, wenn jede Leistungssportlerin, also wenn jeder Gynäkologe so viel Zusatzausbildung hätte, dass er da ein bisschen Gespür dafür hat, oder umgekehrt eben die Sportmediziner, die Basics der Gyn, Aber man kann natürlich auch kein Schema sich ausdenken, wie man Leistungssportlerinnen in eine sozusagen Mutterschaftsvorsorge mit Stern, also Mutterschaftsvorsorge für Leistungssportlerinnen. Das wäre gut, wenn es sowas gäbe und Richtlinien für sowas. Also das wäre eine Traumsituation, aber der Weg dahin, der liegt jetzt gerade nicht vor uns. Da haben die Gesundheitssysteme ganz andere Probleme. Und was du auch angesprochen hast, Versicherung, die Standard-Mutterschaftsvorsorge, die sicher abdeckt, dass der Fetus sich gesund entwickelt und die Mutter auch gesund bleibt, die sieht diese ganzen individuellen Zusätze natürlich nicht vor. Und da braucht es, ich denke, auch wenn unser Gesamtgesundheitssystem nicht unbedingt dafür verantwortlich sein muss, dass das jeder Leistungssportlerin perfekt vorgelegt wird, braucht es eine Möglichkeit, dass die Sportlerinnen diese Zusatzchecks, die man machen könnte, und vorhin habe ich ja kurz angedeutet, andere CTG-Frequenz unter Umständen und Cervix-Stabilitätsbestimmung, also wie stabil ist der Muttermund als Parameter für Beckenbodenstabilität in der Zeit, wo es um die Sicherheit der Schwangerschaft geht. Das sind sicher Kriterien, die man leicht mit einbauen könnte im Allgemeinen. Also ich hätte meinen Katalog, was ich alles zusätzlich machen würde, wenn man regelmäßig Leistungssportlerinnen in der Schwangerschaft betreut. Aber das ist Erfahrungswissenschaft und nicht studiengedeckt. Aber noch ein Hinweis, man könnte ja quasi aus deinen drei Schwangerschaften mal longitudinal sich die Daten zusammensammeln und daraus Dinge ableiten. Das ist so interessant, die unterschiedlichen Wochen, wie lange du gelaufen bist. Das zeigt auch schon, dass jemand mit einem Gespür eben auch in jeder Schwangerschaft nochmal anders reagiert. Und ja, unsere Aufgabe als Ärzte sollte sein, Schwangere zu ermutigen, jetzt wieder ein bisschen die Allgemeinheit auch und ein bisschen auch die Leistungssportlerinnen zu ermutigen, weiterzumachen. So ein bisschen, ich finde immer diese Idee Safe Corridor ganz gut. Halte dich an bestimmte Ober- und Untergrenzen, also Untergrenze wahrscheinlich nicht so wichtig, höchstens bei Couch Potatoes, aber halte dich an bestimmte Korridore, von denen wir wissen, es ist safe. Und dann jeweils reevaluieren, jeden Tag, jede Stunde und besprechen, wenn was Besonderes ist. Ja, dann vielleicht wirklich genug zu dieser Feinheit gynäkologisch, obwohl sich da noch extrem viel mehr sagen ließe.
Das können wir vielleicht an anderer Stelle irgendwann nochmal nachholen. Ich würde jetzt dann das Thema Schwangerschaft ein bisschen beiseite schieben und einmal weitergehen, wie es denn danach aussieht, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Ich glaube, alle Frauen haben schon mal den Begriff der Rückbildung gehört. Jetzt ist dann die Frage, wann geht das los? Gibt es da einen Unterschied zwischen einer Leistungssportlerin und einer normalen, ich sage jetzt mal Hobbysportlerin oder auf einer Couchpotato? Ab wann geht es mit der Belastung wieder los? Und Daniela, da würde ich dann das Wort zuerst an dich übergeben. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du nochmal auf deinem normalen Leistungssport-Trainingspensum warst? Du hast ja auch eben noch ganz kurz gesagt, der Puls ist aktuell ähnlich, wie wenn du aus der Pause, aus der Saisonpause rausgehst. Wie lang ist deine Saisonpause? Wie lang ist deine Pause durch die Schwangerschaft und die Geburt?
Also normalerweise eine Saisonpause ist ungefähr ja zwischen 2 und 6 Wochen. Also 2 Wochen mache ich fast nichts oder einfach wonach mir ist. Und dann fehlt an der Sportaufruhr und dann geht es schon wieder weiter. Und dazu muss man natürlich sagen, kommt man dann aus einer Saison mit Wettkämpfen oder vielleicht sogar am Ende noch ein großer Wettkampf, wo man dann wirklich auch allein davon schon Zeit braucht, sich zu regenerieren und es auch sehr viel mentale Regeneration ist. Nach den Schwangerschaften, das war bei beiden jetzt so, habe ich einfach währenddessen wirklich gemerkt, wie sehr mir der Sport fehlt. Das ist ja auch sehr individuell, das geht vielleicht auch gar nicht jedem so und viele möchten dann vielleicht auch erstmal sich nicht direkt bewegen. Ich hatte dann einfach einen riesen Bewegungsdrang und wollte schnell wieder und das ist eben auch schon ein individueller Punkt. Also ganz wichtig ist natürlich, wie ist die Geburt verlaufen? Gab es da Komplikationen? Wenn man das Glück hat, dass das nicht, dann geht es natürlich deutlich, deutlich schneller. Also fängt schon bei Verletzungen an. Wann kann ich wieder auf dem Sattel sitzen? Also ganz oder überhaupt auf dem Stuhl. Das kann Wochen ausmachen. Ich hatte bei auch da jetzt 2 unterschiedliche Erfahrungen. Beim ersten Mal hat es deutlich länger gedauert. Bei der zweiten Schwangerschaft jetzt vor knapp 4 Jahren konnte ich nach 10 Tagen wieder mit dem Radfahren anfangen. Und beim Schwimmen soll man ja aufgrund von Wochenfluss dann auch erstmal ein paar Wochen warten wegen Infektionsgefahr. Da war ich, glaube ich, nach 3 Wochen dann das erste Mal wieder im Wasser, was aber auch schon sehr früh ist. Und mit dem Laufen konnte ich bei beiden also nach dem Okay der Gynäkologin. Ich glaube, da ist das Wichtigste, dass das Gewicht der Gebärmutter oder überhaupt das Gesamtgewicht, was eben auf dem Beckenboden lastet, dass sich das einfach zurückgebildet hat. Und dann fängt man erstmal an mit Kräftigungsübungen, eben dem Rückbildungstraining oder dann auch Beckenboden alles wieder aufzubauen, wo man aber ja schon trotzdem spazieren gehen kann oder auch je nachdem, wie weit man da eben ist, vielleicht auch schon mit dem Laufen. Also ich konnte bei beiden Schwangerschaften nach 7, 8, 9 Wochen langsam wieder einsteigen. Auch da nicht gleich mit 12 Kilometer, sondern eben 1 Minute gehen, 1 Minute laufen, viel Ausfallschritte, viel zwischendurch Beckenbodenübungen machen. Bin am Anfang viel leicht bergan gelaufen, weil dann einfach die Belastung für Bänder, Gelenke geringer ist, weil man ein viel geringeres Tempo läuft und trotzdem aber vom Herz-Kreislauf-System her direkt das eben viel intensiver trainieren kann. Man kann mit Stepper, mit Crosstrainer die Stoßbelastung wegnehmen. Nun wollte ich aber natürlich relativ schnell diese auch wieder trainieren. Also wenn man dann das Laufen eben wieder aufbauen möchte, muss man da natürlich irgendwann auch diese Belastung wieder draufgeben für Sportlerinnen oder für Frauen, die dann in Wettkämpfe wieder einsteigen möchten. Spielt allein schon der Zeitpunkt im Jahr eine große Rolle. Also mein Sohn ist im Februar geboren, da war dann gar nicht das Thema, in dem Jahr schon zurückzukommen. Meine Tochter ist im Juli geboren und da war die Idee und auch der Plan, der auch sehr, sehr gut funktioniert hat, eben zur nächsten Saison wieder einzusteigen. Und in Fakten gesprochen bin ich 8,5 Monate nach Geburt bei einem Ironman wieder gestartet und habe diesen gewonnen. Also war wieder zurück im Leistungssport und ja, den zweiten konnte ich dann ein Jahr nach Geburt gewinnen. Also hatte dann eine sehr, sehr erfolgreiche Saison tatsächlich auch direkt in den Jahr nach der Schwangerschaft. Und auch das sicherlich keine Sache, die man jedem empfehlen muss oder kann. Aber ich denke, was vielleicht trotzdem auch Mut macht, dass es gehen kann, wenn man eben eine gesunde Schwangerschaft hatte oder dort Dinge beachtet, wie man zurückkommen kann oder kommen möchte. Es sind ja immer viele, viele Faktoren, die man da beachten muss.
Rückbildung und wann nach Schwangerschaft belastet man sich wie? Der Vorteil Rückbildung ist natürlich, man hat nicht mehr die Verantwortung für das Kind im Bauch. Das ist sicher eine ganz wichtige Änderung. Es gibt Zahlen, die sich am rein gynäkologischen orientieren. Die reine Rückbildung, also bis der Körper die ganzen Veränderungen, die in der Schwangerschaft waren, wieder auf den vorhergehenden Plus-Minus-Zustand zurückgefahren hat, das ist eine Richtzeit, die in der Gynäkologie Geburtshilfe gilt, das sind 6 Wochen. Und die sind wichtig zu respektieren, aber auch schon unterschiedlich. Also eine Sache zum Beispiel, wenn der Wochenfluss nicht mehr aktiv ist, kann man natürlich ins Wasser als frisch Entbundene und es keine Verletzungen und Narben gibt, die Probleme machen. Das ist eine Sache. Und wenn man keine Sitzbeschwerden auf dem Sattel hat und keine Naht nach Episiotomie oder nach Riss, dann ist auch an sich früher schon auf einen passenden Radsattel, aber bitte zu Hause vielleicht, noch nicht auf der Straße, sich aufs Rad zu setzen, früh möglich. Aber auch da, es gibt keine Richtschnur, die das Individuelle einbaut, die einem zeigt, wann kann man wieder was machen. Das ist wie auch in der Schwangerschaft so eine Gemengelage, wo man es individuell abstimmen muss. Beckenboden ist ein Riesenthema. Wir wissen zwar heute, dass nicht allein die Form der Geburt schuld ist, wenn beim Beckenboden es Probleme gibt. Also man kann auch nach dem Kaiserschnitt Beckenboden Probleme haben. Es ist was super wichtig ist. Und Beckenbodenprobleme in jungem Alter oder später sind was man gerne vermeidet. Die Dinge, die im Körper zurückgebildet werden müssen, also Blutvolumen ist weniger, der Sauerstoffbedarf war in der Schwangerschaft höher, die Herzfrequenz war tendenziell höher, Herzminutenvolumen höher, anderes Blutdruckverhalten, ich fasse es nur noch mal kurz zusammen, andere Wärmeregulation, die ganzen Dinge müssen sich zurückbilden, neben dem Strukturellen im Körper, also das, was im Bauch anders war. Und diese Phase, jetzt mal Richtschnur 6 Wochen, grundsätzlich abzuwarten, halte ich schon für sinnvoll. Und was Daniela auch gesagt hat, so okay, des Gynäkologen oder der Gynäkologin Abschlussuntersuchung nach Ende des Wochenbettes bis zum Go als Grundlage zu nehmen, ist sicher sinnvoll. Das, was ich als Beispiele gerade gesagt habe, was man mit gutem Körpergefühl schon ein bisschen vorher machen kann, kann man ja trotzdem tun. Und wenn man unsicher ist, kurzfristig nachfragen. Nachlesen kann man das nun überhaupt nicht. Was nach der Schwangerschaft wahnsinnig wichtig ist, ist natürlich A, was ist das Ziel? Also ist es eine Leistungssportlerin, deren Kind in einem Zeitraum geboren ist, wo die Saisonplanung passt, um aufs Ganze zu gehen, so wie du es nach der Geburt deiner Tochter war, richtig gedacht, richtig gerechnet jetzt, gell? Wie das geklappt hat? Oder ist die Geburt zu einem Zeitpunkt bezogen auf die Sportart, die eben die Saison schon zerschossen hat, quasi für den Formaufbau? Das ist was, was man individuell planen kann und muss. Ein Thema, was selten besprochen wird und was extrem wichtig nach Geburten ist, eigentlich auch in der Allgemeinbevölkerung, Knochengesundheit. Also Stillen ist sicher fürs Kind das Beste und frühes Abstillen hat für Mutter und Kind eher Nachteile gesundheitlich. Unter bestimmten Bedingungen kann es natürlich sinnvoll sein, psychologischen Bedingungen oder auch körperlichen. Aber grundsätzlich ist es gut. Nur in der Zeit, während die Frau stillt, nur ein kurzer Ausflug, hat sie möglicherweise noch keine Periode und sie gibt weiterhin Kalzium ans Kind ab. Also man muss die Knochengesundheit in der Phase im Auge behalten. Da kann man viel dazu sagen, was ich jetzt nicht tun möchte, aber es ist was, was in der individuellen Betreuung von einer Schwangeren unheimlich wichtig ist, um da nicht Probleme später zu riskieren. Das kann man nebenher laufen lassen, wie man viel dieser gynäkologischen Dinge auch nicht immer in allen haarkleinen 15 Kommatas besprechen und erklären muss, sondern man kann ruhig im Hintergrund innerlich abhaken, okay, das und das ist alles normal, da muss man jetzt keine Unruhe schaffen und kann die Athletin ermutigen, genauso weiterzumachen, wie sie es eh gerade macht. Und sobald es Besonderheiten gibt, eben so gut besprechen und informieren, dass sie das selber mit einschätzen kann. Das, wie man sich fühlt nach einer Schwangerschaft, also ob man sich so fühlt wie, weiß ich, ein Fohlen, was man frisch auf die Weide lässt, das rennt halt los. Und nach 9 Monaten, in denen man sich vielleicht, wenn es eine bisschen problematische Schwangerschaft unglücklicherweise war, auch noch super stark zurückhalten musste, hat man natürlich als bewegungsorientierte Frau, auch ohne Leistungssport, das Gefühl, oh, endlich kann ich, wenn ich mich bewege, einfach nur mich bewegen und kann machen, was ich will. Und die hat das Gefühl, ich will einfach nur losrennen. Das ist also rein privat voll verständlich und auch medizinisch nachvollziehbar. Aber auch da individuelle Beratung und dass es nicht zu viele Rückschläge gibt.
Daniela, wie war das denn bei dir? Du hast jetzt gesagt, du hast Bewegungsdrang, ne? Und du wolltest auch früh loslegen und du hast dann angefangen, nochmal zu trainieren, Sport zu machen. Du bist dann ja auch eine Zeit lang immer weg. Du trainierst für Langdistanz. Du musst dann ja auch vorher schon, bevor es einen Langdistanzwettbewerb gibt, musst du ja auch entsprechend vorher schon Zeiten lang am Stück trainieren. Und du kannst ja vielleicht mal kurz erklären oder erzählen, wie sich das so gestaltet hat in deinem Alltag, wie das möglich war, wie das auch war plötzlich, wo du so lange dann auch von den Kindern getrennt bist, wie das auch emotional für dich war. Weil das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man jetzt weiß, ich bin jetzt irgendwie 5 Stunden unterwegs und arbeiten, aber ich bin halt arbeiten und laufe halt keine Ahnung wo gerade lang. Ne? Zum Beispiel, also du bist ja in der ganzen Welt dann auch mit Wettkämpfen unterwegs. Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation als vorher, ne?
Also genau, ich wäre in Südafrika gestartet. Jetzt Ende März, da werde ich nicht starten. Also ich mache keine Wettkämpfe in der Schwangerschaft. Susanne hatte eben das Stillen angesprochen, also das ist da natürlich also sowohl organisatorisch als auch körperlich am Anfang erstmal eine von vielen großen Herausforderungen. Am Anfang braucht nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter das Kind, um das alles am Laufen zu halten und halt im richtigen Rhythmus. Der ist am Anfang sehr, sehr eng, also alle 1,5-2 Stunden. Das sagt dann schon, wie lang die Trainingseinheiten am Anfang sind oder sein können. Und das muss man natürlich entsprechend organisieren. Also ich habe beide Kinder über 1 Jahr gestillt und kann da sehr, sehr gute, positive Erfahrungen berichten. Und trotzdem muss das auch jeder für sich entscheiden oder auch, wie sehr lässt man die Kinder das mitentscheiden oder auch nicht. Das muss ja auch jede Frau für sich wissen. Natürlich nicht vollgestillt, also ich sag mal ab 5, 6 Monate wird es dann weniger, dann kann man längere Einheiten machen oder das eben entsprechend anders organisieren. Aber ja, am Anfang ist es schon ein, ich sag mal, sehr, sehr getakteter Alltag. Das heißt ja oft, es braucht ein Dorf für die Kindererziehung oder auch ja, um Kinder groß zu ziehen. Auf jeden Fall braucht es Unterstützung. Sonst würde das jetzt in dem Setting mit, ich sag mal, Profisport oder Leistung, Hochleistungssport sicher schwierig. Aber das kann man, finde ich, auch immer schön übertragen auf andere Berufe, also auch in anderen Berufen. Und da vielleicht sogar noch viel mehr oder früher ist man länger als 2 Stunden von den Kindern getrennt oder muss es sein. Und ja, zu den Reisen, da habe ich die Kleinen natürlich dabei. Mein großer Sohn, aufgrund schon allein wegen der Schule, kaum noch. Ist ja dann auch klar, das ändert sich ja, aber ganz am Anfang, ja, ist immer mindestens eine Person eben mit dabei als Babysitter und man richtet sich natürlich nach dem Rhythmus des Kindes in dem Moment, ja. Ist aber natürlich auch jetzt bei dem Beruf sicherlich extrem oder sehr anders. In den meisten Berufen kann man ja dann auch erstmal 6 Monate komplett Elternzeit machen, oder eben den Alltag ganz anders gestalten, als man es vielleicht im normalen Alltag macht. Und wenn ich nicht länger als, ich sag mal, ein Jahr raus sein will, was ja die Schwangerschaft schon ist, oder dann in dem Moment 1,5 Jahre, dann muss man natürlich auch schauen, okay, wie komme ich so langsam wieder rein oder wie finde ich den Rhythmus? Und ja, dass es jetzt so gut gelaufen ist wie beim letzten Mal, davon kann man natürlich auch nie ausgehen oder das Plan, das muss man einfach auch auf sich zukommen lassen und wahrscheinlich ein bisschen entspannt rangehen und dann, ja, kann es auf jeden Fall gut funktionieren.
Susanne, möchtest du dazu auch noch was
Mir ist noch
sagen?
was
Ja.
ganz Wichtiges eingefallen zum Stillen. Genau. Also es ist natürlich fantastisch, so wie du das hingekriegt hast. Geht nur mit gutem organisatorischen Background und mit einem Partner, der da auch entsprechend mitläuft und das unterstützt. Das muss am Rande irgendwann auch mal, finde ich, untergebracht werden. Wenn jemand nicht von selber schon auf die Idee kommt, wenn er das hört, der Hinweis: Abpumpen. Also Muttermilch kann man abpumpen, auch wenn die Maschinen keine netten Geräusche machen und man sich da sicher dran gewöhnen muss. Aber man kann Muttermilch einfrieren und zu Zeiten verfüttern, wo die eigene Brust und das Kind nicht direkt nebeneinander sind. Kann auch jemand anders dann verfüttern. Und wenn das emotional zumutbar für beide ist und man sich da einigermaßen früh dran gewöhnt und es eben, ich sage jetzt mal, technisch gut umsetzbar ist, ist das was, was man, ich denke, im Leistungssport erst recht, aber auch Frauen, die nicht Leistungssportlerinnen sind. Es entspannt den Tagesablauf immens, wenn man das machen kann. Und zum Glück wird es von den Hebammen inzwischen ganz gut kommuniziert in den Kliniken. Und die Hinweise, Abpumpmöglichkeiten und die Möglichkeit, Milch einzufrieren und zu verfüttern, die Informationen kriegt man ganz gut. Und wenn nicht, kommt man an die auch ganz gut dran. Das ist nicht so kompliziert, wie man sich es vielleicht vorstellt. Aber man muss halt mal erstmal auf die Idee kommen. Und dann ist das fantastisch, wenn man das so organisiert bekommt, wie du es jetzt beschrieben hast. Also
Ja, also das habe ich auch gemacht,
das
genau,
ist
mit Abpumpen
ja.
einfrieren, Flasche geben. Und trotzdem würde ich sagen, so im normalen Alltag waren wir jetzt nie länger getrennt als 4, 5 Stunden wahrscheinlich. Einfach weil, ja, zum einen emotional, oder wurde ja auch schon angesprochen, also das ist am Anfang schon schwer, eine halbe Stunde wegzugehen. Es wird dann mit der Zeit natürlich, ja, das ist, denke ich, auch der ganz natürliche Prozess, etwas leichter für beide Seiten und auch das wieder extrem individuell. Auch da gibt es keine Richtlinien, wie es auf jeden Fall ist oder auf jeden Fall funktioniert. Aber genau, man kann natürlich abpumpen und man sollte meiner Meinung nach auch zum Beispiel, um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, auf jeden Fall auch direkt vor dem Training stillen oder abpumpen, eins von beidem. Also sonst wird es unangenehm oder sehr schnell unangenehm.
Das ist ja auch, kann sich jede Frau vorstellen, also mit milchgefüllten Brüsten irgendwas zu trainieren, was nicht schwimmen ist, ist einfach blöd. Fühlt sich nicht gut an. Und postpartal, wenn die Rückbildung abgeschlossen ist und jetzt mal irgendwelche Narben, Kaiserschnitt ist natürlich eine längere Phase, aber wenn das alles seinen Haken hat, würde ich sagen, kann die Schwangere sich noch viel mehr nur auf ihr Körpergefühl verlassen, mit der einen Einschränkung, bitte im Blick haben, Knochengesundheit. Und jemand, der wie du spontan als Leistungssportlerin 3 spontane Schwangerschaften hatte, hat in sich schon mal einen extrem gesunden Körper, muss man einfach so sagen. Also viele, viele Frauen haben da ganz andere Probleme, wenn sie Leistungssport betreiben. Aber das mit dem Knochen gut im Blick zu behalten als betreuende Ärzte ist einfach wichtig. Unter Unterstützung der Idee, möglichst lange zu stillen, aber darauf zu achten. Da kann man manche Sachen tun und manche Dinge auch untersuchen und das ist auch sinnvoll. Aber da ist man als Mutter, als dann richtige Mutter, nicht werdende Mutter, ist man viel freier in der Entscheidung, was man tut und was man sich zumuten kann.
Kalzium, Vitamin D, ich würde auf jeden Fall noch Eisen ergänzen. Also damit hatte ich immer am meisten Probleme. Einfach der Eisenbedarf, wo man nicht mehr hinterherkommt. Würdest du sonst noch was empfehlen zusätzlich?
Also diese beiden Dinge, die du jetzt angesprochen hast, Stichwort knochengesunde Ernährung. Also darauf zu achten, dass das Vitamin D im hochnormalen Bereich ist und da bitte nicht die Standard-DGE-Grenzen nehmen, sondern die auf Sport, auf Leistungssport bezogenen Grenzen, genauso beim Eisen. Und da eben nicht nur auf den Hämoglobingehalt schauen, der nach der Geburt sowieso überprüft wird, sondern den Ferritingehalt. Da gibt es auch Daten, dass Sportlerinnen davon profitieren, wenn ihr Ferritinwert eben nicht in dem Bereich liegt, der als Normbereich der normalen Bevölkerung angesehen wird, sondern höher. Das sind einfach andere Basiswerte, die man kennen muss in der Betreuung von Sportlern. Das haben viele Gynäkologen, wissen das nicht. Also das ist was, was man leicht korrigieren kann. Und wenn jemand eine Geschichte hat mit Knochenproblemen, ich mache jetzt mal nur, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ausbleibende Regelblutung und zu niedrige Hormonproduktion. Also wenn Knochen schon früher mal ein Problem waren als Athletin, dann ist es sicher sinnvoll, wenn die Schwangerschaft geplant ist, den Status quo vor einer Schwangerschaft sich mal genau anzuschauen, um zu sehen, auf was für einem Niveau muss ich aufpassen, wenn es um Belastung und Stillen nach einer Schwangerschaft geht. Oder wenn es zum Glück vorher nie Probleme gab, einfach schauen, dass man im hochnormal sicheren Bereich sich bewegt. Das fasst es vielleicht allgemein formuliert genug so zusammen, dass es hoffentlich verständlich ist.
War es für mich jetzt auf jeden Fall mit Blick auf die Uhr, würde ich euch dann jetzt auch schon die Frage stellen, ob ihr sonst noch irgendwas habt, was ihr werdenden Müttern oder Müttern mit auf den Weg geben wollt, weil sonst sprengen wir komplett den zeitlichen Rahmen, auch wenn ich es sehr, sehr interessant finde und euch noch sehr lange zuhören könnte.
Also man könnte tausende von Dingen mitgeben und auf den Weg geben, aber die Basics sind sicher nicht entmutigen lassen, sich Betreuer suchen, die den Weg mitgehen, belasten und gleichzeitig im Blick behalten, dass es dem Kind gut geht und der Mutter sowieso. Das ist vielleicht das Allerwichtigste und anregen, dass Leistungssportlerinnen langfristig irgendwelche Stellen haben, an die sie sich wenden können, die ihnen fundiert Ratschläge geben. Das ist mehr so an die Allgemeinheit und nicht an die individuelle Sportlerin. Aber Schwangerschaft ist keine Krankheit, das ist das eine. Man kann, wenn man gesund ist und gut angepasst trainiert, nach der Schwangerschaft, genauso wie vor der Schwangerschaft, Topleistungen bringen. In der Wahrnehmung der Bevölkerung natürlich ist das was, was auch viel mehr auffällt als das andere. Gibt es sogar, hat man oft das Gefühl, boah, die kommen stärker zurück, als sie je waren. Das berichten, glaube ich, auch einige, die im Leistungssport unterwegs sind. Und ich meine, 8 Monate Vorbereitung auf eine Langdistanz und den Ironman dann auch noch gewinnen, das muss man erst mal schaffen. Und da schwingt, finde ich, schon so ein bisschen das Gefühl mit, hey, man kann nach einer Schwangerschaft sogar unter Umständen noch besser sein als vorher. Das liegt an vielen, vielen unterschiedlichen Dingen. Aber sowas kann und soll Sportlerinnen Mut machen, eine Schwangerschaft nicht nur nach dem Karriereende zu verschieben und auf der anderen Seite nicht die Krise zu kriegen, wenn man im Leistungssport mal auch ungeplant schwanger wird zum Zeitpunkt, wo es noch nicht passt, dass man sein Leben und auch sein Leben als Sportlerin trotzdem in der Richtung weiter planen oder weiter dem nachgehen kann. Planen kann man es dann erstmal nicht so richtig gut.
Also eine Sache stimmt auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall anders, als man sich vorstellt. Aber das muss ja nicht negativ sein. Ganz im Gegenteil. Also es ist eine wahnsinnig spannende, schöne Reise. Und ich glaube, ja, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir noch gar nicht so sehr drüber geredet haben, ist das schlechte Gewissen. Also sowohl während der Schwangerschaft als auch danach. Man ist natürlich nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich, sondern ja auch für einen oder mehrere kleine Menschen. Was aber auch ganz viele schöne Dinge mit sich bringt, die man auch über sich selber lernt. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man bei sich dabei bleibt und immer schaut, klar, wie geht es dem Kind oder den Kindern? Und andersrum aber auch, wenn ich glücklich bin, dann sind die Kinder das auch. Und diese, ich nenne es jetzt einfach mal Pause, wenn es 1 Stunde, 2 am Tag sind, ja, wo man am Anfang sicherlich schon ein schlechtes Gewissen hat oder ganz schnell bekommt oder auch gemacht bekommt von außen, die kann so wahnsinnig positiv sein für die Beziehung zu den Kindern oder dem Kind in dem Moment. Da muss auch jeder seinen Weg finden, aber da kann ich nur sagen, dass ja, dass es eher die Beziehung enger macht, wenn man eben auch selber glücklich oder zufrieden ist und seinen Weg oder sein Leben trotzdem weiterleben kann. Was jetzt natürlich wird da auch schnell der ungesunde Egoismus der Hochleistungssportlerin vielleicht reininterpretiert, aber ich glaube, dass ja, dass einfach ein gesunder Umgang damit und auch andere Berufe oder andere Frauen gehen arbeiten oder verfolgen weiter ihre Karriere und sind trotzdem oder vielleicht deshalb glücklich und haben trotzdem gute Beziehungen zu den Kindern. Das Thema hat mir jetzt ja noch nicht so sehr angeschnitten. Das würde ich auf jeden Fall auch noch mitgeben.
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps. Vielen, vielen Dank, Daniela. Susanne, hast du auch noch was zu ergänzen?
Also wenn man nachlesen will, diese IOC-Kriterien, man findet das, wenn man es im Internet einfach sucht, IOC, Guidelines, Pregnancy and Sports, Recreational. Also wenn man das eingibt, landet man da, findet man. Und noch was anderes, es hat mich mal jemand, der in der Tour als Autor unterwegs ist, angesprochen. Der hat auch viele Sachen ganz gut zusammengefasst. Mütter im Profiradsport, das ist in der Tour im letzten Jahr erschienen, im April. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, die sicher auch Schwangeren Mut gibt, was man alles trotz und nach Schwangerschaften wieder leisten kann. Das fand ich eine ziemlich gelungene Veröffentlichung. Und ich kann auch diese Exercise in Pregnancy kurz richtig vorlesen. Ich habe inzwischen die Datei einfach geöffnet. Exercise in Pregnancy in Recreational and Elite Athletes 16-17, Evidence Summary from the IOC Expert Group Meeting Lausanne, Part 3. Da kann man ganz gut nachlesen. Und es gibt natürlich Unmengen von Literatur, die zum Teil was taugt, zum Teil nicht. Und wenn das, dieses, was ich vorhin erwähnt hatte, BISP-Projekt irgendwann abgeschlossen sein wird, hoffe ich, dass in Deutschland da auch zusammengefasst noch mehr zur Verfügung steht. Aber das ist noch ein langer Weg, gerade angefangen.
Ja, da bin ich gespannt, wie es da noch weitergeht. Das, was du jetzt gerade explizit erwähnt hast, das packe ich auf jeden Fall noch einmal in die Shownotes und würde mich dann an der Stelle jetzt auch schon von euch verabschieden, mich für eure Zeit bedanken. Ich finde, ihr seid beide sehr, sehr große Vorbilder. Ihr seid zwei total inspirierende Frauen. Es hat mich total gefreut, dass das geklappt hat. Und ich hoffe, wir hören noch mal voneinander. Und ansonsten bis bald.
Vielen Dank.
Ebenfalls.